Ja, einen schönen guten Morgen in die Runde. Schön, dass wir so zahlreich zusammen sind. Wir wollen uns durch ein erstes Musikstück auf den Gottesdienst einstimmen lassen, wollen äußerlich und auch innerlich zur Ruhe kommen. Ja, ein herzliches Willkommen zur Feier unseres heutigen Gottesdienstes. Wir feiern ihn zur Ehre und in Anwesenheit des ewigen Gottes, des Vaters, des Sohnes Jesus Christus, unseres Retters und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir so im Alltag miteinander kommunizieren, wenn wir mit offenen Sinn, Ohren, Augen unterwegs sind, dann finden wir ja an unterschiedlichen Orten oder bei unterschiedlichen Gelegenheiten immer wieder irgendwelche Redewendungen, irgendwelche vielleicht so eingeprägten, mal ernst gemeinten, mal weniger ernst gemeinten Formulierungen, vielleicht auch mal so vermeintliche Lebensweisheiten, die man so verwendet. Es kann in der Werbung sein, wenn wir Fernsehen, wenn wir Zeitungen lesen, in der Öffentlichkeit, überall begegnet uns das quasi ein oder andere geflügelte Wort oder geflügelte Sätze, Aussprüche, markante Äußerungen. Manches ist belanglos für uns oder spricht uns nicht besonders an, anderes will uns irgendwie beeinflussen, gerade so in der Werbung vielleicht. Anderes ist vielleicht auch nur einfach lustig oder unterhaltsam gemeint. Ich habe mal ein Foto mitgebracht eines solchen Spruches, der, ja, wo jeder sich ein eigenes Bild machen kann, den jemand aus unserer Gemeinde beim Warten an der Ampel einfach nicht übersehen konnte und da für uns auf den Auslöser gedrückt hat. Könnt ihr das lesen, den Spruch? Da steht: Genieße das Leben ständig. Wir sind länger tot als lebendig. Was sind so deine ersten Gedanken dazu? Löst das eher einen Ansporn aus, dankbarer das Gute, was wir haben, zu genießen? Oder bringt es dich eher ins Nachdenken über das Verrinnen deiner Lebensjahre? Heute ist ja Ewigkeitssonntag. Wieder geht ein Kirchenjahr zu Ende. Und wir sollten uns nicht nur an diesem Tag einmal mehr über unsere irdische Vergänglichkeit bewusst werden. Wenn wir als Christen die Bibel lesen, dann werden wir ja an unzähligen Stellen auf Tod und Ewigkeit hingewiesen. Das wird auch heute Thema des Predigt, das Predigtthema von Klaus sein. Und ja, ein Vers, der mir da wichtig geworden ist, der steht im 2. Korintherbrief, im 4. Kapitel. Das ist der Vers 18. Das ist aber eine Ermutigung für mich und ich denke, das können wir als Ermutigung auch so mitnehmen. Dort steht: Deshalb lassen wir uns von dem, was uns derzeit so sichtbar bedrängt, nicht ablenken, sondern wir richten unseren Blick auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare vergeht, doch das Unsichtbare bleibt ewig. Ja, ich möchte mit uns beten und ich lade ein, dass wir dazu aufstehen. Herr, du bist der ewige Gott. Du warst von Anfang der Zeit. Du bist in Ewigkeit, du bleibst. Du siehst alles in unserem Leben, was wir als zeitlich nur einordnen können. Siehst du ewig, siehst du im Ganzen. Wir loben dich dafür, dass du so viel höher bist und so viel größer als wir und dass wir zu dir kommen können mit all diesen Dingen, die wir so mitbringen. Wir danken dir für diesen Sonntag, für diesen Morgen, an dem wir unter deiner Gnade, unter deinem Segen ja, einen neuen Tag haben, wo wir Gottesdienst feiern können, wo wir uns auf dich ausrichten können, wo wir unseren Alltag mit allen Sorgen und Dingen, die uns schmerzen, an dich abgeben können. Bitte mach uns das klar, dass du ewig bist und dass wir zeitlich sind und führe und leite du uns durch diesen Gottesdienst, schenk uns deinen Segen, segne auch diejenigen, die krank sind, die zu Hause sind, die auch den Blick auf dich brauchen. Wir danken dir dafür, dass du überall da bist, wo es um dein Wort geht. Amen. Ja, vor dem Hintergrund des eben Gesagten ist es ja eine gute Tradition, an diesem letzten Sonntag im Kirchenjahr den Verstorbenen zu gedenken. Lieben Menschen, die wir verloren haben, die wir vermissen, die in unserem Leben, in unserer Gemeinde ihre Spuren hinterlassen haben. Und ja, wir haben natürlich auch in unserer Mitte Geschwister verloren. Manch einer hier auch unter uns, Verwandte, Freunde, Weggefährten, die ich jetzt nicht namentlich nennen kann. Deswegen möchte ich die Gemeinde bitten, sich nochmal zu erheben, damit wir auch nochmal einige Minuten und einige Augenblicke Stille haben können, Stille werden können und uns an unsere Verstorbenen erinnern können, an all das, was sie an Segen empfangen und weitergegeben haben. Aber wie gesagt, das sollen sich auch alle nicht namentlich genannten, sollen da ausdrücklich mit eingeschlossen sein. Wir denken an Wilhelm, Ingrid, Manfred, Susanne und wir wollen an das denken, was sie empfangen und weitergegeben haben, an Gutem und uns auch ehrlich fragen, wo wir selbst stehen, wenn wir einmal unseren letzten Atemzug tun werden. Wir werden stille. Tja, vielen Dank. Wir setzen uns wieder und wollen auf ein Vortragslied hören mit dem Titel Ewigkeit. Wer das kennt, darf natürlich auch mitsingen. Ewigkeit. Ja, einige Ankündigungen aus dem Gemeindeleben sind an dieser Stelle weiterzugeben, aber wir fangen natürlich erstmal mit den Geburtstagen an. Das ist immer eine gute Tradition, dass wir die auch weitergeben. Wir freuen uns, dass wir am Montag Aaron gratulieren konnten, Dienstag Erika, heute Anna und Niklas. Wir wünschen euch Gottes Segen zu eurem neuen Lebensjahr, allen vier Geburtstagskindern, mit dem Vers 17 aus Psalm 103. Da heißt es, die Güte des Herrn aber bleibt für immer und ewig. Sie gilt allen, die ihm mit Ehrfurcht begegnen. Auf seine Zusagen ist auch für die kommenden Generationen Verlass. Ja, ansonsten freuen wir uns, dass heute gleich wieder Kindergottesdienst stattfindet. Und heute Nachmittag ist noch ein zweites Event für die Kinder. Da ist nämlich Laternenlaufen angesagt. Es wird ja schon früh dunkel und um 16.45 Uhr treffen sich die Kinder mit Eltern, die mitgehen möchten, hier am Gemeindehaus. Im Anschluss wird es eine kleine Stärkung geben. Bitte tragt euch noch in die Liste ein, wenn ihr wisst, dass ihr kommen möchtet mit den Kindern, damit Eddie und Luca ein bisschen genau planen können. Sie sind auch noch dann die Ansprechpartner für eventuelle Fragen. Fürs heutige Laternenlaufen um 16.45 Uhr. Dienstag nächster Woche, das ist der 30. November, ist wieder unsere monatliche Gebetsstunde für missionarische und gemeindliche, aber auch persönliche Anliegen. Und Gebet hat heute auch natürlich Platz nach dem Gottesdienst. Da stehen Gisela und Karl-Heinz wieder bereit, mit euch sich zurückzuziehen für das persönliche Gebet, für persönliche Fürbitte, was auch immer euch auf dem Herzen ist. Sprecht sie gerne an. Ja, und ich möchte auch nicht versäumen, noch auf die Kollekte hinzuweisen. Im Anschluss an den Gottesdienst ist die Möglichkeit gegeben, freiwillig eine Gabe einzulegen in den Behälter an der Säule im Foyer für unsere Gemeindearbeit. Ja, und jetzt wollen wir die Kinder verabschieden in den Kindergottesdienst, der ja im Untergeschoss dann gleich starten wird. Wir beten noch gemeinsam für die Kinder. Herr, du bist ein liebender Gott, du hast die Kinder toll gemacht. Junge Kinder, kleine Kinder, große Kinder sind deine Schöpfung. Wir danken dir dafür. Wir loben dich, dass du mit ihnen bist, dass du sie segnest, dass du auch ja, ihren Glauben förderst. Wir wollen dich bitten, dass sie dich verstehen und richtig erkennen und eines Tages richtig mit dir ganze Sachen machen. Bitte führe sie dahin und segne jetzt den Kindergottesdienst im Untergeschoss und auch die Mitarbeiter, die sich vorbereitet haben. Amen. Ja, viel Spaß euch. Und wir wollen vor der Predigt auf diesmal 3 Lobpreislieder hören, uns ganz auf Gott ausrichten, einfach mal alles andere an die Seite legen und Gott anbeten mit 3 Liedern. Das erste heißt Ein Leben gegeben.
Ich möchte am Anfang noch mit uns beten. Wir bleiben bitte sitzen. Ja, allmächtiger Gott, unser Herr, wo ist solch ein Gott, wie du bist? Du bist der Einzige, der wahre, lebendige Gott. Herr, und wir bitten dich jetzt um deinen Segen, jetzt auch für die Predigt. Schenke du durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass dein Wort in unseren Herzen lebendig wird, dass es etwas auswirkt für unser Leben, Herr. Das kannst nur du tun und darum bitte ich dich jetzt in Jesu Namen. Amen. Ja, liebe Gemeinde, liebe Gäste, Jörn hat es ja schon angedeutet und gesagt, wir gedenken, feiern wäre ja übertrieben. Wir gedenken heute an den sogenannten Totensonntag oder besser gesagt für uns Christen Ewigkeitssonntag. Wir nennen ihn ja auch Ewigkeitssonntag. Und nach der kirchlichen Tradition ein Gedenksonntag zum Nachdenken über die Verstorbenen, das haben wir ja getan und tun wir, aber überhaupt über den Tod. Tod, Sterben, das ist ein sehr emotionales, schwieriges Thema. Am besten, man redet gar nicht drüber, oder? Also mir geht es so und ging es so. Gestern waren wir in der Fußgängerzone und haben Infostand gemacht. Und da haben wir, also auch ich, mal Leute angesprochen. Was bedeutet das morgen für Sie? Totensonntag oder Ewigkeitssonntag? Und manche sagten, lassen Sie mich damit in Ruhe. Da will ich nicht drüber reden. Ja, warum ist das so? Weil dieses Thema uns emotional schmerzhaft bewusst macht, wie bedroht und verletzlich unser irdisches Leben hier ist. Und deshalb macht das Thema Leiden, Sterben und Tod den Menschen ein großes Unbehagen oder sogar auch große Angst. Ja, denn Leiden und Sterben ist in der Regel immer leidvoll, für die Betroffenen natürlich, aber auch für die trauernden Hinterbliebenen. Also doch besser nicht drüber reden, am besten verdrängen. Das versuchen ja viele, machen viele. Aber verdrängen kann man es auf die Dauer nicht. Und das ist auch keine Lösung. Denn irgendwann, ob wir wollen oder nicht, werden wir alle unweigerlich damit konfrontiert. Bei mir war es schon mit 4 Jahren. Da haben wir unseren Opa tot im Keller gefunden und mussten uns schon als Kinder mit Tod und Sterben auseinandersetzen. Meine Schwester ist auch früh verstorben. Also die ganzen Jahre war das immer ein Thema, auch für mich persönlich. Wenn das so ist, und irgendwie kann das ja jeder vielleicht nachvollziehen, dann müsste doch eigentlich für alle Menschen, die bewusst denken können, mal also alle nachdenkenden Menschen, die Frage aufkommen, und die kommt ja auch auf, ja, was kommt dann nach dem Tod? Beziehungsweise, kommt da noch was? Und wenn ja, was? Oder ist dann wirklich alles aus? Wie man einen Lichtschalter umklappt im dunklen Raum und dann wäre da nichts. Nach einer aktuellen IDEA-Umfrage, im letzten IDEA, glauben nur noch 31% aller volljährigen Bundesbürger hier an ein Leben nach dem Tod. In den neuen Bundesländern nur noch 20%. Jeder Fünfte glaubt das. Aber die Behauptung, nach dem Tod ist alles aus, ist auch nur ein Glaube. Gestern mit einem älteren Mann drüber gesprochen. Ich sage, dann glauben Sie das, dass es nichts mehr gibt nach dem Tod? Ich glaube das Gegenteil. Es ist ein Glaube, denn man kann weder das eine noch andere zwingend mit wissenschaftlichen Methoden beweisen. Aber trotzdem gibt es für uns Christen und für alle, die darüber weiter nachdenken, einen starken historischen Beweis für die Wirklichkeit des Weiterlebens. Denn einer, das sage ich immer gerne, einer ist ja zurückgekommen. Die Leute sagen ja, da ist ja noch keiner zurückgekommen. Kann ja keiner was sagen. Doch, wir glauben als Christen, da ist einer zurückgekommen. Einer. Und der lebt ewig, das ist Jesus Christus. Deshalb kann er alleine auch etwas ganz Genaues darüber sagen und berichten. Ein Mensch könnte irgendwas behaupten, aber Jesus hat den Tod überwunden und er alleine kann deshalb auch hundertprozentig was Genaues darüber sagen. Und das ist ja unsere Hoffnung. Mein Predigtthema lautet, was kommt nach dem Tod? Und Marlies wird jetzt hier den Predigttext vorlesen und erscheint auf der Leinwand.
Ich lese Lukas 16, 19 bis 31 aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Da lebte einmal ein reicher Mann, berichtete Jesus. Er war immer vornehm gekleidet und konnte sich alle Tage jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus, bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb und die Engel brachten ihn dorthin, wo all sein Leiden zu Ende war. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham und Lazarus. »Vater Abraham«, rief er laut, »hab Mitleid mit mir, schicke mir doch den Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen.« Aber Abraham erwiderte, »erinnere dich, du hast in deinem Leben immer alles gehabt. Lazarus hatte nichts. Jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund. Niemand kann von der einen Seite zur anderen kommen, selbst wenn er es wollte.« »Vater Abraham«, bat jetzt der reiche Mann, »dann schick ihn doch wenigstens zu meinen 5 Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach ihrem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen.« Aber Abraham entgegnete, »Deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Dann sind sie gewarnt.« Der Reiche widersprach, »Nein, Vater Abraham, erst wenn einer von den Toten zu ihnen käme, würden sie ihr Leben ändern.« Doch Abraham blieb dabei. »Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht.«
Ja, danke schön, Marlies. Eine sehr beeindruckende Geschichte, die Jesus hier selber über Tod und Ewigkeit erzählt. Die meisten Ausleger sind sich einig, dass es nicht einfach ein Gleichnis ist, wie es ja mehrere Gleichnisse gibt, sondern eine wahre Geschichte, weil dort Namen genannt werden. Bei allen anderen Gleichnissen wird kein spezieller Name genannt. Da ist also ein wohlhabender Mann, sehr wohlhabend, mit einem sehr luxuriösen Lebensstil. Man würde heute sagen, eine wunderbare Villa, ein großes Anwesen, kostbarste Kleidung. Purpur war damals königliches Gewand, also fast unbezahlbar. Viel Wohlstand und viel Zeit hatte er auch, um seinen Wohlstand in vollen Zügen zu genießen. Er lebte also buchstäblich, wie wir sagen, herrlich und in Freuden. Ist doch toll. Aber er lebte auch ohne Gott. Er lebte gottlos. Er kümmerte sich nicht um Gott und um Gottes Gebote. Aber seien wir doch mal ehrlich, ist das nicht der Wunsch und für viele das Hauptziel der Menschen in unserer Gesellschaft? Wohlstand, am besten Reichtum, Gesundheit, Selbstverwirklichung? Um dann in vollen Zügen die eigenen Träume im selbstbestimmten Leben verwirklichen zu können? Hand aufs Herz, vielleicht ist es ja auch unbewusst dein Ziel. Wohlstand, Reichtum, Selbstverwirklichung. Wir sehen das ja in den Medien. Erfolgreiche und hochstehende Menschen stehen in den Schlagzeilen, werden buchstäblich bewundert und sogar angehimmelt. Seien es millionenschwere Fußballstars, Film- und Musikstars. Ja, Menschen, die sich selbst verwirklichen. Für mich war es interessant, dass zum Beispiel 1997, schon lange her, die bekannte Prinzessin Diana, also englische Prinzessin, 1997 starb und es gab einen riesen Rummel. Also es wurde alles übertragen und sie wurde ja wie ein Star verklärt, fast wie eine Heilige, die ihr Leben wunderbar gelebt hat. Aber in Wirklichkeit hatte sie viele Affären, ja, und lebte ihr Leben nach ihrer eigenen Fasson. Im gleichen Jahr, auch 1997, können sich vielleicht einige daran erinnern, starb Mutter Teresa. Das war eine Nonne, eine Christin, die sich in Indien, Kalkutta, um die Ärmsten der Armen kümmerte. Und sie kam nicht so in die Schlagzeilen. Jedenfalls habe ich das nicht so wahrgenommen. So, und für viele, was ist das Vorbild? Natürlich Prinzessin Diana. Die hat sich selbst verwirklicht, hat ihr Leben gelebt nach ihrer eigenen Fasson. Und eine Mutter Teresa, die sich um die Allerärmsten gekümmert hat, naja, wer will das schon machen? So eine Arbeit, Pflege, sich um andere kümmern, das ist nicht so toll, was sich die Leute wünschen. Deshalb haben wir ja zum Beispiel auch einen Pflegemangel. Ne? Wer will das schon gerne machen? Und zur Zeit Jesu, vor 2000 Jahren, waren die jüdischen Pharisäer und Schriftgelehrten auch davon überzeugt, dass äußerer Reichtum, Gesundheit, Wohlstand immer ein besonderer Segen, eine besondere Gunst Gottes sei. Ne? Wer reich ist, gesund ist, wohlhabend, der ist von Gott gesegnet, dachten und sagten sie. Und wer eben in Armut lebte, krank war, der hatte die Missgunst oder vielleicht sogar eine Strafe Gottes erlebt und musste sie erleben. Aber stimmt das? Nein, ganz und gar nicht. Jesus selbst machte den Leuten klar, dass dieses Denken absolut falsch und sogar gefährlich ist. Sehr gefährlich. Es kann einen die Ewigkeit bei Gott kosten. Weil er sagte, auch im Lukas, einige Kapitel weiter, Lukas 18,18, ein Vers zum Auswendiglernen, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt, sagte Jesus. Also eine völlige Umdrehung der damaligen Vorurteile der Pharisäer. Reich von Gott gesegnet, wunderbar, arm und krank, Missgunst Gottes. Er drehte es völlig um. Was vor den Menschen hoch angesehen ist, das ist bei Gott niedrig angesehen. Ja, und dann ein völliger Gegensatz zu dem Leben dieses reichen Mannes, der gar nicht mit Namen genannt wird, ist auch interessant. Es heißt nur der Reiche. Ist das Leben der eigentlichen Hauptperson dieser Geschichte, ein Mann namens Lazarus, bedeutet so ins Deutsche übersetzt oder übertragen Gott wird helfen. Lazarus, Gott wird helfen. Der Reiche, ja, wie gesagt, wird nur der Reiche genannt. Aber wie ging es diesem Lazarus mit diesem besonderen Namen, Gott wird helfen? Ja, ganz schlecht, haben wir gehört. Ganz schlecht. Bettelarm, schwer krank, eitrige Geschwüre am ganzen Körper und einsam. Keiner kümmerte sich um ihn. Keiner pflegte ihn. Er war gebrechlich, völlig hilflos. Streunende Hunde bedrängten ihn und beleckten seine Wunden. Wahrscheinlich wurde er dadurch infiziert. Man hatte ihn einfach an den Torweg des Reichen hingelegt, ihn quasi dort entsorgt, dass man sagte, ja, der wird sich vielleicht um ihn kümmern. Und was wollte Lazarus nur noch? Abfall vom Reichen. Das war noch das Einzige, wonach er trachten konnte, dass sich der Reiche erbarmt, dieser wahnsinnig reiche Mann, und ihm noch vom Abfall etwas abgeben möge. Aber der Reiche erfüllte diese Hoffnung nicht. Er ignorierte ihn einfach. Er übersah ihn. Und vielleicht dachte er sogar, ach, der ist von Gott gestraft. Deshalb geht es ihm so schlecht. Vielleicht hat er gesündigt und jetzt ist er halt von Gott gestraft. Was geht mich dieser Mensch an? Und wegen unterlassener Hilfeleistung, muss man sagen, starb Lazarus ganz erbärmlich, obwohl Hilfe möglich gewesen wäre durch den Reichen. Es wäre ihm ein leichtes gewesen. Er hätte einen Diener hinschicken können und sagen, komm, wie der barmherzige Samariter, bring ihn ins Haus, wir pflegen ihn, wir geben ihn zu essen. Aber nein, er hat es nicht gemacht. Es war ihm egal, vielleicht war er auch mit sich selber so beschäftigt. Soll ich mich um den auch noch kümmern? Und heutzutage geht es vielen Menschen, zig Millionen Menschen, ganz ähnlich wie diesen Lazarus. In Afrika, in Indien, wo Menschen erbärmlich hungern und verhungern und in elenden Zuständen leben müssen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Es gibt viele Lazarusse, also viele mit dem gleichen Schicksal, könnte man sagen, die Unrecht leiden, die verfolgt werden. Man schätzt fast 1 Milliarde Menschen, die ständig hungern und im Elend vegetieren müssen. Im Gegensatz dazu zig Millionen Menschen, auch in unserer Gesellschaft, in unserer westlichen Welt, die zu viel an Nahrung und Kleidung haben. Ich habe gelesen, man könnte statt der 8 Milliarden Menschen heute sogar 12 Milliarden Menschen mühelos ernähren. Kleiden, helfen. Die Bibel sagt es ja schon in 2. Korinther 8, 14, euer Überfluss diene ihrem Mangel. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns damit vergleichen, leben wir immer noch in einer totalen Überflussgesellschaft. Das ist so. Und deshalb müssen wir uns alle für sich jeder fragen, wo sehe ich noch den Armen? Vielleicht nicht vor meiner Haustür, weiter weg, aber durchs Fernsehen sind sie uns ja präsent. Und wo nehme ich meine große Verantwortung gegenüber den Elenden in dieser Welt wahr? Bin ich bereit, auch praktisch konkret zu helfen? Wir haben ja auch eine Sammlung zum Beispiel für Gehen gemacht oder Open Doors oder die Kinder sammeln für ein Patenkind. Das finde ich wunderbar. Und bin ich bereit, bist du bereit, noch mehr mitzuhelfen, Not zu lindern? In unserem Land gibt es auch Not und darüber hinaus. Bin ich bereit, mich um die Lazarusse oder weiblich Lazara zu kümmern, die Gott mir aufzeigt? Wenn ich Gott bitte, wo kann ich helfen, dann wird Gott mir aufzeigen, wo kannst du helfen? Aber Gott sei Dank ist der Tod ja nicht das Ende. Denn wenn der Tod das Ende wäre, dann wäre diese Welt wirklich nur hundertprozentig ungerecht für die meisten Menschen. Dann müsste man sich fragen, wo ist der Sinn? Warum gibt es so viel Leid, so viel Hungernde, so viel Kriege? Wenn mit dem Tod alles aus wäre, dann wird es ja keine Gerechtigkeit mehr geben, kein Gericht. Dann könnte jeder so leben, wie er wollte und sagen, ja, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot und dann kommt nichts. Das sagt ja Paulus mal, wenn es kein Leben nach dem Tod geben würde. Aber Gott sei Dank ist der Tod nicht das Ende, sondern das Tor zur Ewigkeit. Deshalb bekommt diese Geschichte, die Jesus hier erzählt, eine dramatische Wendung. Der verstorbene Lazarus, Gott wird helfen, ihm wird endlich geholfen. Es heißt, Engel Gottes tragen ihn, seine Seele, ins Totenreich, und zwar direkt ins Paradies. Die gläubigen Juden damals stellten sich das Paradies als einen wunderbaren Ort vor, wo auch Glaubensvater Abraham lebt. Deshalb diese Redewendung Abrahams Schoß. Sicher und geborgen sein wie in Abrahams Schoß. Das Paradies und das Totenreich ist wie ein Warteraum, also ein Ort vor dem Gericht Gottes. Jesus sagt ja auch dem Schächer am Kreuz, ich sage dir wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Also direkt nach dem Tod, die Verheißung damals an diesen Verbrecher, der im letzten Moment noch gläubig geworden war, du wirst sofort mit mir im Paradiese sein. Das ist also das Paradies. Und Lazarus, der arme Lazarus, erfährt durch seinen Tod eine Erlösung aus dem irdischen Elend. Da war ja nur Elend. Er kommt ins Paradies und wird dort getröstet. Das heißt, er bekommt dort viel mehr, als was er in seinem irdischen Leben jemals bekommen hat. Liebe, Geborgenheit, Gemeinschaft. Die vollkommene Stillung aller menschlichen Glückseligkeit. Aber dann kommt auch die andere Seite und die verschweigt Jesus nicht. Das ist heute ja unter Christen fast ein Tabuthema, zu sagen, es gibt auch noch was anderes als das Paradies oder den Himmel. Das Wort Hölle, das ist ja, darf man das überhaupt sagen? Ich selbst nicht, aber wenn Jesus es sagt, dann schon. Jedenfalls heißt es, und auch der Reiche, der gottlose Reiche, starb und wurde begraben. Wahrscheinlich hat er ein wunderbares Begräbnis bekommen. Im Gegensatz zu Lazarus, wurde vielleicht gar nicht begraben. Und der Reiche mit allen Prunk wurde zu Grabe getragen, ins Grab. Und was passierte dann? Er wird nicht von den Engeln ins Paradies getragen, sondern macht seine Augen auf und befindet sich in der Verdammnis. Ausleger sagen eine Art Vorhölle, Sheol. Er kann die Augen aufschlagen, ist also bei völliger Wahrnehmung seiner Sinne, kann sehen, fühlen, hören, denken und plötzlich realisiert er, wo bin ich denn hier gelandet? In der Gottesferne. Und das sind ja Bilder, die da beschrieben werden. Flammende Hitze, Durst, Qual. Der Reiche ist auf einmal sehr arm geworden. Eine Umkehrung zu dem, was im irdischen Leben war. Und jetzt bemerkt er auch mal den Lazarus im Paradies. Und er hat nur noch eine ganz kleine Bitte, Fingerspitze mit Wasser, dass Abraham den Lazarus quasi wie so ein Diener senden sollte. Sende mal Lazarus, dass er mir jetzt noch mal hilft. Also der Reiche hat sich innerlich nicht geändert. Er meinte immer noch, wie im irdischen Leben, er kann einfach so bestimmen. Mach mal dies, mach mal das, ne? Sende ihn, mach das. Also kein Hauch von Reue oder Buße, wie vielleicht jemand anders sagte, ich elender Mensch, was habe ich getan? Ist ja meine Schuld, dass ich hier gelandet bin. Das spürt man da überhaupt nicht raus, sondern nur, Abraham, mach mal dies, mach mal das. Und es geht nicht, weil eine unüberbrückbare Kluft zwischen Paradies und Gottesferne ist. Die kann kein Mensch, die kann niemand überbrücken. Die ist einfach da. Und es gibt keine Möglichkeit, wie manche sagen, dann kann ich mich ja immer noch schnell für Gott, für Jesus entscheiden. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir uns hier in diesem Leben für Jesus, für Gott echt entscheiden, in der tiefsten Herzen, nicht nur so ein bisschen. Ein bisschen Glaube gilt nicht. Das muss wirklich ganz tief und ganz fest sein. Dann ist es zu spät. Es gibt ein zu spät. Und deshalb ist das ja so wichtig, dass wir Menschen zum Glauben einladen. Wenn es diese Geschichte nicht gäbe und man sagt, ist doch egal, ob du an Jesus glaubst, ob du dich bekehrst, ist ja alles gar nicht so wichtig, dann würde ich zum Beispiel keinen Infostand machen, dann würde ich nicht Leute einladen, aber ich weiß, es gibt ein Verlorensein und wir sind auch alle verantwortlich, dass wir das nicht einfach so lau nehmen und sagen, das geht mich ja nichts an. Doch, das geht mich was an, es geht aber auch dir was an, was aus den Leuten wird. Jedenfalls haben wir Zeugnispflicht. Und die Bitten des Reichen werden abgelehnt. Es ist zu spät. Also ein schrecklicher Zustand für den gottlosen Reichen, der sein Leben im egoistischen Reichtum, nämlich ohne Gott, wollte er herrlich und in Freuden leben. Aber nun ist Folgendes sehr wichtig. Der arme Lazarus kam nicht ins himmlische Paradies, nur weil er so arm und elendig war, sondern weil Lazarus sein Vertrauen auf Gott gesetzt hatte, kam er ins jenseitige Paradies. Armut und Elend sind kein Freifahrtschein, keine Fahrkarte ins Paradies oder in den Himmel. Obwohl ich persönlich glaube, dass es im Totenreich für alle Menschen eine völlig ausgleichende Gerechtigkeit durch Gott geben wird. Gott ist gerechter, wie jeder Mensch es sein könnte. Und Gott wird einen Ausgleich geben. Und der reiche Mann kam nicht in die Verdammnis, nur weil er so reich war, denn Reichtum alleine führt nicht in die Verdammnis. Es ist schwer für Reiche, das sagte Jesus. Leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr. Ich habe mal gelesen, das ist ein Bild, nicht? Das hat nichts mit einer Nadel zu tun, sondern es gab in Jerusalem Stadttore und wenn Karawanen nachts noch in die Stadt hinein wollten, war die Tore verschlossen und es gab so ganz enge Tore und dort konnten sie sich durchzwängen. Aber dann mussten die beladenen Kamele abgeladen werden. Man musste alles runternehmen und sich quasi da durchzwängen. Man konnte nicht voll beladen da einfach so durchgehen, wie durch ein großes Tor. Das finde ich ein hilfreiches Bild. Und es gab ja im Alten Testament Glaubensväter, die sehr reich waren. Ein Abraham, der ja auch hier im Paradies auftaucht, er war sehr reich. Oder Hiob, Salomo, David oder die Purpurhändlerin Lydia im Neuen Testament, die waren reich. Das war kein Ausschlusskriterium und trotzdem haben sie den Reichtum ja für Gott eingesetzt. Nicht egoistisch nur für sich selbst, sondern für Gott. Aber der Reiche, und davor warnt Jesus, hat seinen Reichtum als Götzen verehrt und nicht Gott zur Verfügung gestellt. Er hatte nicht schwer gesündigt. Das heißt nicht, dass er nun schwer gesündigt hätte, aber er hat einfach nichts getan. Unterlassene Hilfeleistung. Er hat nichts getan, er hat sich nicht um Gott gekümmert, er hat sich nicht um seinen Nächsten gekümmert und er war vielleicht sogar ein frommer Jude, ist vielleicht sogar zum Gottesdienst gegangen,
hat mitgebetet, sagt so, ich bin doch ein ganz guter Mensch, was fehlt denn? Aber dieses Nichtstun, sich Gott nicht zur Verfügung stellen, seinen Nächsten verhungern lassen, das war eben die Sünde. Das hat ihn beherrscht, nur seinen Egoismus zu leben. Die Bibel warnt uns in vielen Stellen vor Habsucht und Götzendienst. Ja, eine eindrückliche Geschichte, die uns auch zum Nachdenken bringen soll, für uns selbst und auch wie wir vor Gott stehen. Und ich fasse zum Schluss nochmal zusammen in drei Punkten. Es gibt ein Weiterleben direkt nach dem Tod. Punkt 1. Für alle Menschen, auch für die, die es gar nicht wollen. Egal, ob man dies glaubt oder nicht, Jesus Christus, der Auferstandene, bezeugt es ganz klar auch in dieser Geschichte. Punkt 2. Im Totenreich gibt es zwei große unterschiedliche Bereiche. Das sagt Jesus, nicht ich. Das geistliche Paradies, eine Art Vorhimmel, aber auch ein Ort der Qual, zeitlich vor dem großen Gericht Gottes, weil wir lesen ja hier noch nichts vom Gericht Gottes. Das ist schon der Warteraum, der Vorraum. Punkt 3, die Menschen, die mit Gott durch Jesus Christus versöhnt sind, diese Versöhnung bewusst angenommen haben und in diesem Glauben auch leben, haben Zugang ins Paradies Gottes. Auch wenn ich reich bin, ist das kein Ausschlusskriterium, sondern ich soll den Reichtum im Gehorsam zu Gott einsetzen. Ja, und zum Schluss, das ist doch unsere Hoffnung. Darauf können wir uns doch freuen, dass wir diese Hoffnung haben, über das Grab hinaus. Wir haben eine glückselige Zukunft bei Gott, im Paradies, im Himmel. Darauf können wir uns freuen. Und wir sollten Hoffnungsträger sein und diese Hoffnung auch weitertragen. Amen. Jetzt haben wir noch Zeit für eine Gebetsgemeinschaft. Wer möchte beten? Und dann schließen wir das noch mit dem Vater unser. Wer möchte beten?
Amen.
Lasst uns bitte noch aufstehen und gemeinsam das Vater unser beten. Vater unser, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen im Stehen noch unser Abschlusslied singen vor dem Segen. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir wollen jetzt uns noch unter den Segen Gottes stellen. Der Herr Jesus Christus segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dich leuchten. Der Herr schenke dir seinen Frieden. Amen. Setzt euch bitte, wir hören noch auf das Postludium.